Vers, wenn du das aufnimmst, Markus, ich habe einen Vers geschenkt bekommen vom Herrn, muss ich sagen. Kommen mir fast die Tränen. Es ist immer so schön, wenn Gott redet, einfach, Geschwister. Was ist gut für mich? Diese Frage haben sich seit Jahrhunderten die Menschen gestellt. Was ist gut für mich? Und Gott hat eine Antwort darauf. Nämlich, was ist gut für uns? Nicht das, was wir für richtig halten immer. Gott sagt uns drei Dinge in seinem Wort. Recht tun. Also ich beziehe mich auf die Verse in Micha Kapitel 6, Vers 6 und 8. Recht tun. Freundlichkeit lieben und behutsam wandeln vor Gott. Man kann das auch anders übersetzen. Ich habe mich ein bisschen mehr so am Hebräischen orientiert. Erstens Recht tun. Ich muss das Wort kennen, ich muss das Wort immer wieder lesen, damit es meinen Alltag bestimmt, damit ich Gottes Willen kenne. Dann kann ich Recht tun. Und gemeint ist es aber ganz einfach. Es geht darum, wo Gemeinschaft bedroht ist, zu schlichten. Wo Gemeinschaft zerbrochen ist. Wo Menschen ausgeschlossen sind. Zu heilen. Jesus hat uns das vorgelebt. Und Recht heißt Gemeinschaft erhalten. Erich Kästner sagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Nicht ausnutzen von Menschen. Ein gesundes Geben und Nehmen. Nicht wie du mir, so ich dir. Teilen und helfen, egal ob der andere mir sympathisch ist. Das ist Recht tun. Und der zweite Punkt war Freundlichkeit lieben. Luther übersetzt, Liebe üben. Ich bin ganz dankbar für das Wort üben an dieser Stelle. Ich glaube, da haben wir alle Bedarf. Freundlichkeit lieben, Gemeinschaftstreue, Solidarität mit anderen, das ist keine Pflicht, das ist mehr. Das ist etwas ganz Warmherziges. Güte lieben. Und das dritte war, behutsam mit Gott mitgehen. Aufmerksam sein, besonnen sein, wachsam sein. Nicht gnadenlos, nicht rücksichtslos und vor allem nicht schonungslos. Verständig wandeln. Luther sagt, demütig sein vor deinem Gott. Das heißt auch, wo Streit war, Vergebung suchen. Es geht nicht um Recht, um mein Recht. Gott hat Recht, nicht ich. Wir sind alle Sünder, das lehrt uns das Beispiel vom Schalksknecht, der die Schuld seinem Gegenüber nicht erlassen wollte, obwohl Gott ihm alles erlassen hat. Wir bleiben unvollkommene Menschen. Aber es geht darum, das Gute zu suchen, die Gemeinschaft herzustellen. Vielleicht gibt es Menschen, mit denen du dich überworfen hast. Dann setz alles daran, dass die Gemeinschaft wiederhergestellt wird. Dass du schlichtest. Dass du ein Friedensstifter bist. Und das sucht Gott bei uns. Er fordert es. Und das Hebräische sagt, er sucht es. Er sucht die Frucht bei uns. Er sucht die Feigen am Feigenbaum. Und das hat Gott mir aufs Herz gelegt. Zacharja 7, Vers 9 sagt, ein jeglicher beweise an seinem Bruder Güte und Barmherzigkeit. Amen. Amen.
Ich wollte was sagen. für, dass wir heute Morgen wieder hier sein dürfen, dass du hier bist in unserer Mitte, dass du durch deinen Heiligen Geist, durch diesen Gottesdienst leitest, Herr, und dass du unsere Ohren öffnest für das, was du uns sagen möchtest, Herr. Wir möchten bei denen sein, die heute nicht hier sind, Herr. Wir möchten wirklich bitten, dass du auch bei den Verwandten von der Helene bist, Herr, dass du ihre Angehörigen tröstest. Wir wollen sie segnen in deinem Namen, Herr. Wir wollen dir auch Helga Beek nochmal bringen, Herr. Das ist alles nicht so einfach. Sie muss wieder laufen lernen mit dem Bein. Dass alles gut geht, auch in der Reha, Herr. Wir wollen bei ihr sein, Herr. Und jetzt wollen wir dir auch die Predigt übergeben. Sprich du durch deinen Heiligen Geist zu unseren Herzen. Amen. Amen. Es ist ja ganz eigenartig. In letzter Zeit scheint es durch die Zeichen der Zeit einen Aufbruch zu geben. Nicht nur hier, sondern auch anderswo in Sachen Evangelisation. Wir waren, Jürgen und ich, beim Allianztreffen wieder, beim Pastorentreffen. Auch da spielte das Thema eine Rolle. Ich hatte ein Schreiben bekommen von Billy Graham, Deutschland, der Sohn von Billy Graham, hatte eine große Evangelisation in Essen, in der Krugerhalle. Und ich kriege ein Schreiben von Essen, da hat sich eine Schwester bekehrt aus Travemünde. Und wir bitten dich doch, mit ihr Kontakt aufzunehmen. Und wenn du den Kontakt aufgenommen hast, bitten wir auch noch um eine Rückmeldung. Gestern Abend bekam ich eine E-Mail von einem Ehepaar, die ich übers Internet kennengelernt habe, die im Urlaub auf Fehmarn waren. Mit denen hatte ich mich auch mal persönlich getroffen und die schreiben mir gestern Abend, kannst du mir nicht mal die Busverbindung schicken von eurem Hauptbahnhof zur Arche? Damit unser Enkel und auch noch ein paar hinten dran haben Interesse, den Gottesdienst zu besuchen. Das ist doch eigenartig, oder? Es ist Evangelisation in der Luft. Ich habe ja, wie gesagt, nach Oldenburg, in Oldenburg eine Einladung, am 16. Dezember zu sprechen, im Rahmen von einer Konferenz. Was ist das Thema? Evangelisation ist das Thema. Wo ich gehe und wo ich stehe, scheint es einen Aufbruch zu geben in Richtung Evangelisation. Und meine Predigt hat heute Morgen die Überschrift, brauchen die Menschen Jesus? Was denkt ihr? Braucht ihr die Botschaft? Eure Kinder? Eure Nachbarn? Arbeitskollegen? Oder andere Menschen? Ich habe mit jungen Menschen darüber gesprochen, was für die Zukunft wichtig ist. Und da sagte eine Schülerin etwas traurig, ich habe alles, aber es gibt nichts, was mich wirklich begeistert. Wo ich Leidenschaft verspüre. Eine Frau um die 40 erzählte, ich sitze in einem goldenen Käfig. Mein Mann verdient sehr gut, wir haben alles, aber lebe ich wirklich? Und ein Mann, der kurz vor dem Ruhestand stand, meinte, ich habe sehr, sehr viel Geld verdient, für große internationale Firmen gearbeitet, Freunde unter den oberen 10.000 und sogar den amerikanischen Präsidenten getroffen. Aber was hat das für einen Wert für mein weiteres Leben? Was ist denn wirklich wichtig? Was ist grundlegend notwendig? Fragt mal Reinhard, wenn Sie draußen auf der Straße sind, die Menschen sind viel mehr ansprechbar wie vor der Pandemie und zu dem, was danach so alles kam. Wir haben unglaubliche Möglichkeiten, uns etwas zu leisten und Anteil zu haben am Leben in der Welt über Fernsehen, Smartphone, Internet, Reisen und vieles mehr. Wir können uns viel kaufen, um unser Leben scheinbar angenehmer zu machen und wir haben viele Möglichkeiten, Beziehung aufzubauen. Und so laufen wir hektisch von einer Sache zur anderen, immer in der Hoffnung, dass es uns wieder etwas Leben gibt, aber gleichzeitig mit der Angst, dass wir etwas verpassen könnten. Solange wir im täglichen Betrieb drinstecken, merken wir nicht, was uns fehlt. Aber wenn wir zum Nachdenken kommen, entdecken viele Menschen eine innere Leere und Traurigkeit in ihrem Leben. Meine Erfahrung ist, dass es heute mehr Menschen als früher gibt, die merken, wie leer und inhaltslos die Angebote sind, die ihnen vorgesetzt werden, und die eine Sehnsucht nach wahrem Leben und tragfähigen Antworten auf grundlegende Fragen haben. Wie zum Beispiel: Gibt es einen Halt für mich, der nicht zerbricht? Woran soll ich mich orientieren? Gibt es etwas, was mich begeistert und mir Sinn im Leben gibt? Wie werde ich damit fertig, dass mein Leben vergänglich ist, dass ich sterben muss? Und die Frage an uns als Paten, Eltern und Großeltern ist zum Beispiel, ob wir den Kindern tragfähige Antworten geben, damit diese innere Leere bei ihnen nicht entsteht, oder speisen wir sie ab mit Vergnügungsparks, Reisen oder anderen Konsumartikeln? Viele Eltern verwöhnen ihre Kinder bis zum Gehtnichtmehr und erfüllen ihnen jeden Wunsch. Man nennt das Liebe, aber es hat mit Liebe nichts zu tun. Liebe heißt, langfristig das zu tun und den Kindern das zu geben, was für sie am besten ist, ihnen einen Weg zeigen, auf dem sie angefüllt und sinnvoll leben können und Antworten finden auf die grundlegenden Fragen des Lebens. Ich möchte einen Abschnitt lesen aus dem Matthäusevangelium im Kapitel 9, die Verse 35 bis 39. Und da heißt es: Jesus zog durch alle Städte und Dörfer. Er lehrte in den Synagogen und verkündete die gute Nachricht, dass Gott jetzt seine Herrschaft aufrichten wird und sein Werk vollendet. Wir leben übrigens in dieser Zeit ganz nahe dran, glaube ich. Er heilte alle Krankheiten und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, ergriff ihn das Mitleid, denn sie waren so hilflos und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Darum sagte sie zu seinen Jüngern, Jesus ist immer noch männlich, wir gendern hier nicht rum. Darum sagte er zu seinen Jüngern: Hier wartet eine reiche Ernte, aber es gibt nicht genug Menschen, die helfen, sie einzubringen. Bittet den Herrn, dem diese Ernte gehört, dass er die nötigen Leute schickt. Bis hierhin. Jesus sieht die Menschen und hat Mitleid mit ihnen. Damals und auch heute. Aber er hat nicht nur Mitleid, weil er die innere Leere bei ihnen sieht, sondern noch mehr, weil er ihnen eine Antwort auf ihre Fragen geben kann, ihre Sehnsucht stillen und ihnen erfülltes Leben geben kann, aber keiner ist da, der es ihnen zeigt. Die Menschen sind wie Schafe ohne Hirten, denen niemand zeigt, wie sie Nahrung und Schutz bekommen können. Jesus weiß, dass die Menschen alles bei ihm bekommen können. Alles, was sie benötigen, an Halt, Orientierung, Begeisterung, Antwort auf die Vergänglichkeit, Sinn, Hoffnung, Liebe und vieles mehr. Er weiß, er kann denen helfen, die einsam und verzweifelt sind, die unter der Last der Sorgen leiden, die Sehnsucht nach sinnvollem und erfülltem Leben, nach Zuversicht und Hoffnung haben und die unter der inneren Leere ihres Lebens leiden. Aber in den Augen Jesu gibt es ein großes Problem. Auf der einen Seite ist die Sehnsucht der Menschen nach Leben, nach Antworten auf die grundlegenden Fragen, und auf der anderen Seite steht, dass die Antwort und Hilfe Gottes in Jesus da ist. Das Problem damals und heute ist die Frage: Wie kommt die Antwort zu den Menschen? Sind dafür Theologen und Pastoren zuständig? Na, sicherlich sollen sie das. Das ist ihre Aufgabe und Verantwortung. Aber tun sie das auch? Auch Theologen und Pastoren müssen daran erinnert werden, dass sie nicht nur Theologie, Sozialkunde, Politik, religiöse Ideen oder sonst irgendwas verbreiten, sondern ein lebendiges Zeugnis ihres Glaubens, einen Hinweis auf Jesus geben sollen. Soll das auch durch die christliche Gemeinde geschehen? Es ist die Aufgabe aller Gemeindeglieder, dass dort das Evangelium gelebt wird und spürbar und erfahrbar ist. Es geht nicht nur darum, dass Christen in der Gemeinde etwas für sich bekommen an Kraft, Trost und Hilfe, Gemeinschaft, Freude und anderem. Das sollen sie auch bekommen. Und das bekommen sie auch, wenn wir in einer Gemeinde lebendige Gottesdienste feiern. Aber es geht vor allem darum, als Gemeinde den Auftrag Jesu zu leben. Daran ist eine Gemeinde zu messen, ob dort Menschen eine Antwort auf ihre Fragen und Sehnsüchte finden. Nicht irgendeine Antwort, sondern das lebendige und kraftvolle Evangelium Jesu. Jeder, der in einer Gemeinde gesucht hat und enttäuscht weggeht, ist eine Hinterfragung für die Gemeinde. Aber vor allem ist jeder einzelne Christ gefragt und gefordert, Menschen mit dem Evangelium in Verbindung zu bringen. Durch Gebet, durch Gespräche, mit denen man sowieso jeden Tag redet. Der Glaube an Jesus wird vor allem durch persönliche Beziehungen weitergegeben. Das ist heute nachgewiesen, dass die erfolgreichste Evangelisation das persönliche Gespräch ist. Zettel im Briefkasten kannst du vergessen. So, persönliche Beziehungen durch Freunde und Kollegen, vor allem durch Eltern, durch Paten, Großeltern. Dort soll die Botschaft Jesu weitergegeben werden. Martin Luther hat deshalb den Katechismus geschrieben als Hilfe für die Eltern, um ihren Kindern den Glauben nahezubringen. Die meisten Menschen haben in diesen Personen den Glauben kennengelernt. Ich weiß, viele von euch haben das auch gemacht. Ich habe auch Kinder von euch kennengelernt, die den Weg mit Jesu gehen. Aber trotzdem hat mir der Herr das aufs Herz gelegt, hier heute mal einiges zu dieser Sache zu sagen. Gerade weil die Menschen heute offen sind, viel offener als, wie gesagt, vor der Pandemie. Sie bleiben stehen auf der Straße, sie beten sogar das Lebensübergabegebet. Und wir machen uns immer noch Gedanken darüber, wie kriegen wir die Leute in die Gemeinde. Vielleicht geht das einfacher, als wir denken, indem wir sie nämlich einladen. Die meisten Menschen haben bei den Personen, die das Evangelium weitergegeben haben, den Glauben kennengelernt. Überlegt doch mal, von wem ihr etwas vom Glauben an Jesus erfahren habt. Ich glaube, da können wir heute wirklich mal einen ganzen Gottesdienst, ein Zeugnisgottesdienst machen. Jeder von euch hat auf seine Weise das Evangelium kennengelernt. Der eine durch die Eltern, der andere durch eine Evangelisation, wo er aus Versehen reingeraten ist vielleicht, oder wie auch immer. Doch wo sind die Menschen, die Christen, die gute Hirten sind für andere? Ihnen den Weg zur Quelle des Lebens zeigen, die Ernte für Gott einbringen, indem sie Menschen in die Gemeinschaft mit Gott zurückführen. Mit Jesus losgehen, um vom Evangelium zu erzählen, beim Einkaufen, wie auch immer. Es gab schon Gelegenheiten, wo ich mit der Kassiererin an der Kasse kurz drei Worte geredet habe über das Evangelium. Kommt immer auf die Situation an, aber die Situation bietet Möglichkeiten, wenn wir achtsam sind. Und wenn wir beten, erst beten und dann uns in den Tag begeben, dann gehen wir nämlich mit Jesus los in den Tag. Und dann können wir vielleicht auch plötzlich hier oder da mal vom Evangelium erzählen. Und beim Auftrag, Jesu mitzuhelfen und die aus vollem Herzen und mit Begeisterung Jesus bei ihrer Aufgabe helfen. Es sind nicht genügend da, sagt Jesus. Das war damals so und das ist auch heute noch so. Sie fehlen am Arbeitsplatz, im Freundeskreis, in den Familien, in den Schulen und selbst in den Gemeinden. Die Aufgabe, die Jesus beschreibt, ist groß und die wichtigste überhaupt. Das ist sozusagen universell. Das ist eine universelle Aufgabe für jeden lebendigen Christen. Im Rahmen seiner Möglichkeiten, ich sage ja nicht, man muss jetzt losrennen in die Weltgeschichte, das ist doch gar nicht nötig, wir haben doch alle eine Umgebung. Die Aufgabe, die Jesus beschreibt, ist groß und die wichtigste überhaupt. Er braucht Mitarbeiter für die Menschen, um die Antwort und Hilfe Gottes zu den Menschen zu bringen. Lassen wir uns dazu rufen. Was wollen wir tun? Normalerweise versuchen wir durch Appelle oder Aufforderung Menschen für die Mitarbeit gewinnen, aber Jesus sagt, betet, betet. Wie kompliziert ist das denn? Denn wer in dieser Aufgabe mitarbeitet, soll es nicht aus Freundschaft zu einem Pastor oder aus Pflichtgefühl tun, sondern er muss sich dafür von Gott begeistern lassen und mit Gottes Geist angefüllt werden. Und das Gebet ist eine Kraft, die stärker ist als jeder Appell. Darum betet nicht nur für die Botschaft, dafür die Botschaft Jesu weiterzusagen, die anderen von dieser Möglichkeit durch Jesus erzählen, in den Familien, Gemeinden, am Arbeitsplatz oder an welchen Orten auch immer, sondern seid selbst aktiv und ladet Menschen aus eurer Umgebung ein. Dass diese Gemeinde lebt, dafür sind wir alle verantwortlich. Ich kenne keinen Pastor, der alleine eine Gemeinde vorwärts bringen kann. Kenne ich nicht, gibt's nicht, habe noch nie einen kennengelernt. Seid doch dafür offen, sich selbst von Gott dafür rufen zu lassen. Ich habe dazu einen interessanten Bibelabschnitt gefunden. Da heißt es, doch Jesus antwortete ihm in einem Gleichnis. Er sagte, ein Mann hatte viele Leute zu einem großen Essen eingeladen. Als die Stunde für das Mahl da war, schickte er seine Diener, um die Gäste zu bitten, kommt, alles ist hergerichtet. Aber einer nach dem anderen begann, sich zu entschuldigen. Der Erste erklärte, ich habe ein Stück Land gekauft, das muss ich mir jetzt unbedingt ansehen, bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte, ich habe 5 Ochsengespanne gekauft und will gerade sehen, ob sie was taugen, bitte entschuldige mich. Ein Dritter sagt, ich habe eben erst geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Der Diener kam zurück und berichtete alles seinem Herrn. Da wurde der Herr zornig und befahl ihm, lauf schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die armen, verkrüppelten, Blinden und Gelähmten her. Der Diener kam zurück und meldete, Herr, ich habe deinen Befehl ausgeführt, aber es ist immer noch Platz da. Der Herr sagte zu ihm, dann geh auf die Landstraßen und an die Zäune draußen vor der Stadt, wo die Landstreicher sich treffen, und dränge die Leute hereinzukommen, damit mein Haus voll wird. Jesus schloss, er sagt, das sollt ihr wissen, von dem zuerst geladenen Gästen kommt mir niemand an meinen Tisch. Warum ist das so? Weil Jesus den ersten Platz in unserem Leben haben will. Wir sind in einer Gemeinde gewesen und da wurden Obdachlose eingeladen. Und dann schrieb einer von den Ältesten der Gemeinde einen Brief und sagte, das geht so nicht, die stinken. Und da die stinken, kann ich meine Eltern nicht mit zum Gottesdienst bringen. Ihr müsst für die einen extra Gottesdienst anbieten. Nee, das hat nichts mit euch zu tun. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Ich fand das so schön und dann kam einer zu uns, nachmittags hatten wir den zum Kaffee eingeladen, der Kuchen stand gerade auf dem Tisch und der Kaffee war fertig, da klingelt es draußen an der Tür und da steht ein Obdachloser, haben Sie was zu essen für mich? Und das war ja nun nicht irgendjemand, das war ein Steuerberater mit seiner Frau, ganz schön angezogen und so weiter und ich habe gesagt, kommen Sie rein, Sie sind herzlich willkommen. Und dann kam er rein und aß schmatzend 3 Stücke Torte und verschlang auch noch ein paar Tassen Kaffee und verschwand wieder. Und ich habe mich so gefreut. Wir haben andere Situationen erlebt, dass uns ein Ehepaar aus einer Gemeinde anrief und sagte, wir haben hier einen, der ist Alkoholiker. Kannst du nicht mal hierher kommen und dem das Evangelium verkünden? Leute aus der Gemeinde, habe ich gesagt, wieso macht ihr das nicht? Ja, wir finden das direktiv. Das ist ja übergreifend, das möchten wir nicht. Wie willst du denn so Gemeinde bauen? Wir müssen begreifen, Gott lädt uns zu sich ein. Das wird im Neuen Testament ganz oft mit einem Fest verglichen. Wenn Gott und Menschen wieder zusammenkommen, zum Beispiel in den Gleichnissen vom verlorenen Schaf, vom verlorenen Groschen, vom verlorenen Sohn oder auch in der Geschichte vom Zöllner Zachäus. Und an mehreren Stellen wird insbesondere das Leben in der Ewigkeit Gottes als Fest beschrieben. Wollt ihr mitfeiern? Von einem Fest wird doch deshalb geredet, weil es etwas unsagbar Schönes ist, wenn das, was eigentlich zusammengehört und auseinander war, wieder zusammenkommt. Gott und seine Menschen, seine Kinder. Die Einladung Gottes ist eine Einladung nach Heimat, nach Hause, wo wir, egal was wir getan haben oder was passiert ist, wo eben unbestreitbar unser Platz ist. Und nicht nur der unsrige, sondern auch der Platz von denen, die noch draußen sind. Dieses Zuhause ist bei Gott. Wenn wir die Wanderung durch das Leben beendet haben, dann ist das Ziel, immer bei Gott sein zu dürfen. Das Sterben ist dann ein Nachhausekommen. Deshalb heißt es häufig, wenn jemand starb, ist er heimgegangen. Jo. Schön für die Christen. Und was machen die draußen? Die haben nichts davon gehört, weil es ihnen keiner gesagt hat. Aber nicht nur nach dem Tod können wir die Ewigkeit Gottes erfahren, sondern schon jetzt, indem wir Kraft bekommen, auftanken und ausruhen können für die Wanderung durch das Leben. Die Verbindung zur Ewigkeit Gottes ist ein fester Ankerpunkt in allen Höhen und Tiefen des Lebens. Wenn die Freude darüber tief im Herzen sitzt, kann sie unser ganzes Leben durchdringen, sogar im Leid. Das drückt in besonderer Weise das Lied "In dir ist Freude in allem Leide" aus. Aber dann kommt in dieser Geschichte und leider auch in der Wirklichkeit die Überraschung. Und die heißt, viele nehmen diese Einladung nicht an. In unserer Geschichte werden als Gründe angegeben, dass sie Land kaufen, Ochsen kaufen müssen oder geheiratet haben. Alles tolle Ereignisse. Das ganze Problem ist, da wird Jesus hinten angestellt. Und das ist der Fehler. Man muss Handel treiben, Beziehungen aufbauen. Man muss das Leben gestalten. Das ist wichtig und nicht schlecht. Aber wichtiger ist es doch, bei Gott zu sein, zu Hause zu sein, mit der Ewigkeit verbunden zu sein, von daher Kraft zu bekommen, sich von Gott mit allem beschenken zu lassen. Die Quelle für unser Leben ist Gott. Aus dieser Quelle bekommen wir viel Mut, Kraft, Liebe, Hoffnung, Weisheit, Ausdauer für das, was wir tun können und nicht umgekehrt. Ich habe es in unseren Bibelstunden vor längerer Zeit erklärt. Worauf kommt es denn an? Wir sagen uns, wir wissen nicht, was wir sagen sollen. Oder wir wissen ja nicht, wie das beim anderen ankommt. Oder wie auch immer. Und ich habe gesagt, worauf kommt es denn bei uns an? Es kommt doch nicht darauf an, dass wir uns irgendwo hinstellen, in die Familie, am Arbeitsplatz oder auf die Straße, um eine geschliffene theologische Predigt zu halten. Es ist doch so einfach, Menschen auch mal zu erzählen, ich habe Jesus kennengelernt und das hat er aus mir und meinem Leben gemacht. Mehr ist es nicht. Als sich Juliane bekehrt hat und wir gingen in der Fußgängerzone in Flensburg auf der Straße, kommt ihr eine Freundin entgegen. guckt Juliane an und sagt, was ist mit dir passiert? Ich weiß nicht, was sie an ihr gesehen hat, aber sie fragt, was ist mit dir passiert? Und Juliane antwortet, ich habe Jesus gefunden. Und dann kam es fast wie ein Schrei, was? Du hast Jesus gefunden? Den suche ich ja auch schon so lange. Aber ich weiß nicht, wo ich ihn finden kann. Und Juliane zeigt mit dem Finger auf mich und sagt, geh mal zu dem. Der kann dir den Weg zeigen. Die ist zu uns nach Hause gekommen, zu meinem Bruder und seiner Frau in die Wohnung und hat sich bekehrt. Und bevor sie gegangen ist, hat sie gesagt, ich habe da noch eine Freundin, die braucht auch Jesus. Dann habe ich gesagt, ja, dann ruf sie mal an und frag mal, ob ich sie mal besuchen darf. Ich kenne die ja nicht. Dann bin ich da hingefahren, dann hat die sich bekehrt. Und ruckzuck waren 8 Leute hintereinander, haben sich bekehrt. Weil Juliane einen Satz gesagt hat, ich habe Jesus gefunden. So ähnlich war das bei mir, als jemand zu mir sagte, Jesus will dein Leben haben. Was muss man denn eigentlich tun, um Menschen Fragen zu machen? Jesus macht deutlich, dass bei diesen Menschen, von denen wir gehört haben, ich muss das tun, ich muss dies tun, ich muss das tun, entschuldige mich mal, ich kann heute nicht dabei sein beim Fest. Da macht Jesus deutlich, dass bei diesen Menschen die Reihenfolge nicht stimmt. Sie erwarten von dem, was sie selber tun und leisten, mehr davon, bei Gott sein zu können. Sie leisten mehr als davon, bei Gott sein zu können. Sie machen ihr Tun zur Quelle ihres Lebens. Damals zielte Jesus auf die frommen Juden ab. Sie gaben sich als fromm aus, aber in ihrer Frömmigkeit war ihnen ihr eigenes Tun wichtiger als Gott. In unserer Gesellschaft wird Leistung großgeschrieben und Leistung, unser Tun ist wichtig. Aber haben wir nicht auch die Reihenfolge vertauscht? Nehmen wir uns nicht oft nicht die Zeit zum Bibellesen, zum Gebet und zur christlichen Gemeinschaft erst, wenn alles andere erledigt ist und getan ist und nicht umgekehrt? Martin Luther hat einmal sinngemäß gesagt, je mehr wir zu tun haben, desto mehr müssen wir beten. Tolle Aussage. Auch in der Gemeinde ist die Gefahr, dass wir für eine gute Entwicklung zuerst auf das vertrauen, was wir selber tun. Wir beschäftigen uns mit Strukturen, Finanzen und anderem, bemühen uns um gute Beziehungen innerhalb der Gemeinde und fragen uns, ob die Angebote stimmen und gut ankommen bei den Menschen. Es gibt so vieles, was wir tun können und müssen, aber die Gefahr besteht darin, dass wir das an die erste Stelle stellen und uns dabei um uns selbst drehen. Jesus fragt uns Christen, worauf wir vertrauen und was bei uns an erster Stelle steht. Steht da die Einladung Gottes? Oder welche Bedeutung hat Gottes Einladung? Welche Bedeutung hat sein Fest für uns? Was treibt uns um? Was bewegt uns? Was prägt unser Leben? Ist es die ständige Beschäftigung mit dem, was wir getan haben und noch tun müssen? Die Sorge um unser Tun und ob das erfolgreich ist? Oder die Freude, die überschäumende Freude, dass wir bei Gott sein können, bei ihm zu Hause, ein Zuhause haben, hier im Leben und für die Ewigkeit. Nochmal Martin Luther, er sagte einmal, ich muss mich doch wundern, dass ich nicht fröhlicher bin. Und so geht Gottes Einladung an uns vorbei, an seinen Menschen, an seinen Kindern, damit auch seine Freude, Hoffnung, Liebe, Mut und alles, was er ihnen schenken will. Aber Gott gibt nicht auf. Er schickt seine Mitarbeiter los, um doch andere einzuladen. Und dann noch ein weiteres Mal und wieder. Heute sind wir seine Mitarbeiter, die der Herr losschickt. Es kann sein, dass wir damit nicht immer Erfolg haben. Darauf kommt es ja auch nicht an. Als die Boten zurückzukommen und zu sagen, dass nicht alle kommen, ist der Hausherr nicht auf die Boten ärgerlich. Die haben ihren Auftrag erfüllt. Gott fordert uns nicht von uns nicht den Erfolg, sondern nur, dass wir einladen. Mit 2 Fragen wollen wir uns aber noch beschäftigen. Die heißen, Erstens tun wir das und zweitens laden wir ein. Das hat auch etwas mit Liebe zu anderen Menschen zu tun. Bei Gott kann man sich so zu Hause fühlen, weil er uns so ganz liebt. Mir geht es bei Gott immer wieder so. Das ist wunderschön, das Schönste überhaupt. Jesus liebt mich, Halleluja. Toll, ich freue mich. Anderen diese Freude zu wünschen, am Fest teilnehmen zu können, ist ein Zeichen der Liebe. Ich möchte das an einem Beispiel verdeutlichen. Nehmen wir an, ihr wart in einem Konzert, das euch total fasziniert und begeistert hat. Am Ausgang bekommt ihr von einer fremden Person zwei Karten geschenkt, die ihr an Freunde oder Bekannte für einen der nächsten Abende weiterschenken könnt. Was macht ihr damit? Werdet ihr diese Karten behalten und verfallen lassen, weil ihr sie ja niemandem aufdrängen wollt? Denn jeder soll ja frei entscheiden, wie er es möchte. Wahrscheinlich ist doch, dass ihr die Menschen, die ihr besonders mögt, anruft und einladet. Schenkt ihnen die Freikarten. So. Das ist doch genau das, was Gott tut. Das, was Gott tut und uns schenkt, ist viel mehr als ein gutes Konzert. Überlegt mal, mit wem könntet ihr die Einladung Gottes weitergeben? Ich finde auch, vielleicht schreiben wir jetzt mal Einladungskarten. Was kommt bei uns rüber, wenn wir zum Fest Gottes einladen, Gottes Einladung weitergeben? Wirken wir dabei gelangweilt, ein bisschen verschämt oder erdrückt von den Lasten des Alltags? Oder spüren die Menschen, dass wir begeistert sind von Jesus, von der Quelle unseres Lebens und uns auf das Fest Gottes freuen? Und ihr glaubt gar nicht, wie wir unter Beobachtung stehen. Wir kriegen das gar nicht mit. Ich kann mich an eine Situation auf Fehmarn erinnern, als mich eine Frau ansprach und sagte, ihre Frau fährt doch jeden Morgen zur Arbeit nach Lübeck mit dem Zug. Sie wollte etwas wissen. Und dann wollte ich ihr etwas erklären, dann sagt die doch auf einmal, nee, Sie brauchen uns gar nichts sagen, wir wissen sowieso alles über euch. So, da kam es dann mal, faustdick, wir wissen ja doch alles über euch. Ne? Können wir uns daran freuen, dass wir bei Gott sein können? So freuen, dass die trauern, getröstet weggehen oder zumindest wissen, es gibt einen Trost. Die Probleme haben und damit nicht fertig werden, es gibt eine Antwort, die in den größten Problemen trägt. Die sich als Versager fühlen, merken, hier zählt das nicht alles, alles nicht, bei Gott sind wir alle gleich und ich kann neu anfangen. Wenn wir aber nur in den Gottesdienst kommen, um rauszufinden, was wir kritisieren können. Also ich erlebe hier Sachen, ich sage es mal, weil wir unter uns sind, sind keine Gäste da. Ich schreibe ein Traktat, das unsere Geschwister mit rausnehmen und wenn sie mit den Leuten sprechen, mit der Bibel zusammen weitergeben, die wichtigsten Dinge ihres Lebens, am Ende mit ein Lebensübergabegebet schriftlich, dass man das lesen und auch zu Hause machen kann. Und da stehen auch alle unsere Veranstaltungen drin. Und da legt mir doch jemand dieses Traktat vor, das ich schon 5000 Mal gedruckt habe und das schon 5000 Mal draußen in Lübeck ist und sagt, dieses Traktat braucht ein paar Verbesserungen und schreibt mir 28 Verbesserungen rein, obwohl dieses Traktat fehlerfrei ist. 28! Dann erzähle ich hier, ich bete dafür, wir wollen einen Kinderchor gründen. Dann meldet sich eine Schwester und gibt mir eine Telefonnummer. Ich rufe da an und es passt alles zusammen. Und was sagt mir dieselbe Schwester hinterher? Das funktioniert sowieso nicht. Das nenne ich Auferbauung im Leib Christi. Wie nennt ihr das denn? Ihr habt einiges miterlebt. Ne? Ich muss aufpassen. Ich darf ja nicht mal meine Frage stellen, dann boykottieren schon zwei den Gottesdienst. obwohl es noch um eine geistliche Frage und eine Verschiebungsnötigkeit von einem Termin ging. Nö, das sagen wir dir nicht. So ein bisschen Respekt vor dem Pastor darf ich doch noch einfordern, oder nicht? Aber ich will das mal bei dem belassen. Aber wenn wir so drauf sind, wir haben es gerade gehört, unsere Schwester Helene ist gestorben. Und wenn es nur noch darum geht, dass es nicht geht, dass es sowieso nichts bringt, und dass wir euch erstmal korrigieren müssen, dann stirbt diese Gemeinde. Sie wird früher oder später aussterben. Das ist doch keine Frage. Vielleicht müssen wir selber es neu entdecken, was für ein Wunder es ist, dass Gott uns eingeladen hat. Jetzt laden uns die Leute nach unserer Arche schon aus was weiß ich wo überall ein, aus Essen. Aus Essen kriege ich ein Schreiben, da steht drin, diese Frau mit Namen, Adresse und Telefonnummer hat sich bei uns in der Evangelisation bekehrt, bitte nimm mal Kontakt auf. Das kommt aber nicht jeden Tag. Wir müssen selber auch mal anfangen, etwas zu tun. Vielleicht müssen wir das selber neu entdecken, was für ein Wunder es ist, dass Gott uns eingeladen hat, dass wir an seinem Fest teilnehmen können, dass wir zu Hause sein können. Wir drängen das doch niemanden auf. Wir manipulieren auch keinen in die Gemeinde. Wir sind doch frei durch Jesus. Oder seid ihr auch der Meinung, dem anderen etwas zu sagen, ist zu direktiv, das können wir nicht machen. Ich habe gedacht, das gibt's nicht mehr. Mit dem, der das gesagt hat, der sagte mir später, ich habe noch eine Lieblingssünde und auf die will ich auch nicht verzichten. Der hat die Bibelstunde geleitet in der Gemeinde. Und dann habe ich mir den auf die Seite gezogen und habe ihm mal etwas gesagt. Und das hat ihn so getroffen, dass er mitten in der Nacht seine Frau geweckt hat, hat gesagt, raus aus dem Bett, hinknien, ich muss mich neu bekehren. Und dann ist er zum Pastor gegangen und hat gesagt, ich muss mich taufen lassen, und zwar nicht erst nächstes Jahr, wenn die Sonne scheint, sondern so schnell wie möglich. Und dann ist er im November im eiskalten Bach getauft worden. Und ich war so froh, dass ich das nicht machen musste. Also wegen der Kälte, nicht weil ich nicht wollte, dass der getauft wird. Es hat funktioniert. Aber aus eigener Erfahrung weiß ich auch, dass es eine Zeit gab, wo mein Glaube so ein Stück zur Routine und Selbstverständlichkeit geworden war. Ich spürte nicht mehr diese tiefe Freude darüber, dass ich überhaupt an Jesus glauben darf. Könnt ihr euch das vorstellen? Es war zum Glück nur eine kurze Zeit. Damals habe ich sehr intensiv um Freude am Glauben gebetet. Und dann habe ich diese Freude wieder neu empfangen. Das ist unser Weg. Ich empfinde es als ein unglaubliches Geschenk, dass ich glauben und zu Jesus gehören darf. Das ist das Schönste in meinem ganzen Leben. Sagen wir es doch denen, die davon nichts wissen. Amen. Herr Jesus, das ist wieder ein ernstes Wort heute Morgen. Aber du sagst in dein Wort, ich bin gekommen, damit alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, auf das niemand verloren geht. Und du hast uns nicht nur errettet, du hast uns zu Jüngern gemacht. Und du hast den Jüngern gesagt, geht hin und verkündigt das Evangelium. Er hat nicht gesagt, in Asien, Brasilien oder Südamerika, sondern wir müssen manchmal noch nicht mal unsere eigene Haustür verlassen. Aber wir brauchen die Freiheit dazu, wenn es drauf ankommt. Und dafür möchte ich bitten, für mich immer wieder und für uns alle und auch für die, die heute nicht hier sein können und die sich im Nachgang die Predigt im Internet anhören. Ich bitte dich um die Freude, um den Frieden und den Segen, den Mut aufzubringen, über das, was Jesus in unserem Leben getan hat, einfach mit einfachen Worten weiterzusagen und sie zu fragen, wäre das nicht auch was für uns? Komm doch mal mit. Amen. Evangelisation ist ja das Thema und ich mache diese Straßeneinsätze mittlerweile 9 Jahre. Und da war ein einziges Wort von Juliane heute Morgen bei ihrer Einleitung, da sagte sie, üben. Und genau das ist es, üben. Ich übe das jetzt schon ganz viele Jahre und bin immer noch nicht fertig mit dem Üben. Ich übe immer noch. Das ist das Wichtige, das ist das Entscheidende. Ja, das Üben. Und natürlich, jeden Morgen bete ich für eine Gelegenheit. Und in der letzten Woche war es so, da kam ich vom Einkaufen zurück mit meinem Körbchen. Und da, normal ist es ja so, der Evangelist spricht ja die Leute an. Aber da war es, ich habe es schon häufig erlebt, da werde ich angesprochen und kann mir das gar nicht erklären. Und zwar, das war in der vergangenen Woche, war das ein, ja, die sind so vom Alter her immer schwer einzuordnen. Das war so ein Jugendlicher, sag ich mal, mit einem Down-Syndrom. Und ich denke, er war so im jugendlichen Alter. Und er spricht mich an, als wenn er mich schon viele Jahre kennt. Und ja, ich bin dann so drauf eingegangen, habe mir das alles angehört, was er mir zu sagen hatte. Und dann sage ich zu ihm, ich habe noch ein Geschenk für dich. Und hol meine Taschenbibel raus, gebe sie ihm. Das war unglaublich, wie der sich gefreut hat, dieser Junge. Und ja, das sind so, das ist so die Gelegenheit gewesen. Das ist auch, dass diese Gelegenheiten sind auch eine Gabe Gottes, dass er für die Dinge häufig so, wie er das haben möchte. Bloß manchmal fällt auch der Groschen ein bisschen schwer, auch bei mir. Und die Selbstkritik hinterher war, dass ich hätte mit ihm durchaus die Übergabe beten können. Das hat gefehlt, ist mir aber erst später eingefallen. Also da werden sich auch immer wieder Fehler einschleichen, aber das ist nicht so tragisch. Ja, das war das mit dem Jungen in der vergangenen Woche. Ja, wenn ich so auf mein Berufsleben gucke, da war Evangelisation, ich war auch noch nicht sehr lange im Glauben, es war schwierig, ich bin verspottet worden. Ich war da auch noch nicht so fest im Glauben, das hat mir schon sehr weh getan. Nun ist es bei den Polizeibeamten aber auch so, das ist so eine Spezies, die sind erstmal sehr von sich eingenommen und denken, dass sie ihr Leben auch ohne Jesus hinkriegen. Den brauchen sie sowieso nicht. Im Berufsleben, ja, ich erinnere mich, da wurde ich auch Christus-Cordi genannt. Und naja, das sind so, der Cordi abgeleitet von meinem Familiennamen, mit dem I hinten dran, Christus Cordi. Ja, das sind so Dinge, mit denen wir natürlich auch leben müssen. Hat mich aber, hat mich verletzt, aber ich habe weitergemacht, ne? Ja, und ja, nochmal ganz kurz zu unserem Einsatz am letzten Freitag. Wir waren insgesamt 7. Als erster natürlich Jesus. Der geht immer vorweg. Dann war dabei die Regina, war dabei. Dann war dabei eine Sarah aus der Leuchtfeuergemeinde. Ja, ich war mit den beiden Frauen. Dann war Helmut dabei, der Martin war dabei. Einen habe ich vergessen.
Du warst dabei.
Ja, und genau, meine Wenigkeit. Richtig. So, war aber eine starke Truppe und nach Gebet, das ist immer das Allerwichtigste. Ohne Beten brauchen wir nicht los. Wir haben 100 Bibeln verteilt in der Lübecker Fußgängerzone, sogar nach unten abgerundet, also das war sehr viel. Also die gute Saat haben wir in Fülle ausgestreut und 24 Menschen haben Ja gesagt zu Jesus. Ne? Ja, was ist mir aufgefallen? Afrikaner, die sind sehr, sehr offen für die gute Nachricht, sehr, sehr offen und es gibt kaum jemanden, der Jesus nicht kennt. Ne? Aber okay, bei den Schwarzen, bei den Afrikanern sind auch häufig Muslims mit dabei, aber das stört uns auch nicht. Auch das versuchen wir zu lösen. Ja, Afrikaner und ein Jugendlicher war das. Und ich sprach so mit ihm, sagte er, ich bin absolut ungläubig. Das ist nichts. Ich habe kein bisschen Glauben und wäre schön, wenn ich Glauben hätte, aber da ist leider gar nichts. Ich sage, das soll dich aber nicht daran hindern, als Ungläubiger hast du die Möglichkeit, hier und jetzt Ja zu sagen zu Jesus. Und Jesus sucht auch Ungläubige, gerade die sucht er. Na, und ne, gerade die will er haben, damit sie gerettet werden. Und lange Rede, kurzer Sinn, er hat auch die Übergabe gebetet und hat eine Bibel mitgenommen. Es war ein toller Einsatz und deswegen kann ich nur Mut machen, hinauszugehen, so wie Rolf sagt.